HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Eva Gesine Bauer, Autorin. Autorin mit doppelter Existenz sogar. Gastgeber ist, in nur einfacher Ausfertigung, Andreas Bomba. Auf die Doppelexistenz kommen wir noch, Frau Bauer. Zunächst aber Ihr zwischen zwei Buchdeckeln gepacktes Interesse galt Komponisten wie Chopin und Mozart und Verdi, dann der Ehefrau von Friedrich Schiller, den Theaterdirektoren Emanuel Schikaneder und Max Reinhardt, dem Pianisten Paul Wittgenstein und zuletzt der Schauspielerin Marlene Dietrich. Einige Namen kennt man sehr, andere weniger. Alle haben mit Kunst zu tun. Ich habe mich nämlich gefragt, wo das rote Band zwischen ihren Büchern ist. Alle haben irgendwie mit Kunst zu tun, sehr verschiedener Kunst, aber sonst nicht unbedingt viel miteinander, finde ich. Aber, Frau Bauer, gibt es doch etwas Gemeinsames bei diesen Themen, bei diesen Figuren, die Sie interessieren?
Ich denke, gemeinsam ist Ihnen das, was Sie auch mit den Helden meiner Jugendbücher teilen. Es waren alles Menschen, die nicht Opfer werden wollten, obwohl die Möglichkeit da war und die Chancen gut waren, sich als Opfer zu fühlen. Als Kind habe ich mich ganz stark mit Pippi Langstrumpf identifiziert. Nicht nur, weil ich wirklich zu leiden hatte unter meinen langen Beinen, die Hosen waren immer zu kurz, sondern auch, weil die eben sich behauptete. Oder Huckleberry Finn war ein großes Idol von mir. Und genau diese Gestalten haben mich später beschäftigt und interessiert und fasziniert, weil sie das beweisen, was sich heute Resilienz nennt, also die Fähigkeit aufzustehen und weiterzugehen.
Huckleberry Finn ist von den beiden Freunden Tom Sawyer und Huckleberry Finn ein bisschen der so ein Außenseiter einerseits, auf der anderen Seite auch einer, der ganz gemein sein kann. Also wie man warzenlos wird, erinnere ich mich, das weiß er. Und der nimmt den Tom mit zur fauligen Eiche und tut also Verbotenes. Also das ist so eine zwielichtige Gestalt, weil er draußen, so ein bisschen draußen steht, kann er auf der anderen Seite sich auch andere Dinge leisten.
Vermutlich bin ich auch ein zwielichtiger Mensch.
Das sagen Sie so leicht hin. Kommen wir mal auf Marlene Dietrich, auf die passte das eigentlich auch. Sie ist vor 25 Jahren gestorben, im hohen Alter, war 90, über 90. Was fasziniert Sie an dieser Person, die alle glauben, wenigstens irgendwie doch zu kennen, mal was gesehen zu haben, von ihr mal was gehört haben von ihr? Sie ist ja auch eine Person schon des Medienzeitalters.
Mich fasziniert diese ungeheure Stärke dieser Frau, die innere Stärke und die Fähigkeit, sich selbst immer wieder neu zu erfinden. Mich begeistert außerdem ihr Mut. Wir sehen das heute gerne so, als wären in den 20er Jahren alle Berlinerinnen irgendwie verrückt und außergewöhnlich gewesen. Und natürlich gab es dort die erste Frau, die einen Flugschein machte, die Millie Bese. Natürlich gab es in der Zeit bereits eine Lise Meitner, die mit Hahn zusammenarbeitete. Und natürlich gab es da die ersten Frauen wie Elisabeth Lüders, die in die Politik gegangen sind und ihren Doktor gemacht haben. Es war eine Stadt des Aufbruchs. Es gab die kühnen jungen Schauspielerinnen. Es gab die mutigen Figuren. Aber das waren letztendlich Ausnahmeerscheinungen, Exotinnen und auch Projektionsflächen für all die Frauen, die es nicht geschafft haben, die hart gearbeitet haben in Fabriken, die 20 Stunden runterschufteten, die benachteiligt wurden, die wie Männer ran mussten, aber einen Bruchteil verdienten, die zwar 1918 ein Frauenwahlrecht bekommen haben, aber letztendlich doch noch ungeheuer weit weg waren von irgendeiner Art der Emanzipation. Und Marlene Dietrich war für diese Frauen sicher eine Vorbildperson gewesen. Sie hat es auf eine so selbstverständliche Weise gelebt, dass ich sie bewundere. Was mir außerdem gefällt, ist, wie sie ihren Weg gegangen ist, ohne sich irritieren zu lassen von Ängsten, die andere zum Einbrechen gebracht hätten. In irgendeiner absoluten Krise fängt sie einfach an, das Haus zu putzen und sagt, dann fahren wir hier eben weg aus Amerika. Also dieses Nicht-Aufgeben, nicht Opfer werden, ist auch bei ihr ausschlaggebend. Und ich habe an diesem Buch versucht, etwas zu tun, was bisher nicht geschehen ist, sie ganz stark in ihrer Zeit zu sehen. Denn nur, wenn wir den exakten Raum kennen, den historischen, den topografischen, den soziologischen Raum, den Kulturraum, in dem sie sich bewegt, dann können wir nur ermessen, was sie eigentlich geleistet hat.
Ja, ihre Biografie, die auch in diesen Tagen erscheint, ist ein wissenschaftliches Buch, kann man das so sagen? Das sind 500 Seiten, über 500 Seiten Text, viele Anmerkungen, die in eleganter Prosa verfasst sind, also nicht so ganz wissenschaftlich mit vielen Abkürzungen und Zahlen und wo man nachgucken kann, sondern sie danken auch vielen Zeitgenossen, die sie noch kannten, die ihnen Auskunft gegeben haben. Aber es versteht sich schon als ein wissenschaftliches Buch.
Ja, es ist der Anspruch, dass das Buch absolut fundiert ist. Und ich habe natürlich auch in den Archiven gearbeitet, um wirklich mich mit den Quellen auseinanderzusetzen. Aber das Wesentliche ist, dass Marlene Dietrich in diesem Buch eine erfahrbare Person wird. Und dazu muss man ihr Leben erzählen und nicht nur berichten. Empathie ist bei mir die Grundvoraussetzung, einen Auftrag anzunehmen. Es war in diesem Fall ein Auftrag. Empathie ist auch die Grundvoraussetzung dafür, eine Romanfigur auszuwählen. Denn nur die trägt einen auch über die ganzen Krisen hinweg, die man schreibend erfährt. Und meine Empathie für Marlene Dietrich hat sich immer mehr entwickelt, je gründlicher ich mich mit ihr befasste.
Es gibt viele Quellen, also auch die Bibliografie ihres Buches ist sehr ansehnlich. Das sind auch 10 Seiten. Man merkt, über Dietrich ist viel geschrieben worden. Immer wieder natürlich zu den Geburtstagen, zu bestimmten Events, sage ich mal, zu Konzerten, die sie gegeben haben, zu Filmen, in denen sie mitgespielt hat. Diese Quellen muss man alle kennen und dann doch versuchen, etwas Neues zu schreiben. 25 Jahre nach dem Tod, das ist unter historischen Bedingungen noch nicht so lange her. Ich habe gelesen, dass es Tagebücher gibt von ihr, die erst 25 Jahre nach ihrem Tod veröffentlicht werden sollten. Das wäre ja jetzt der Zeitpunkt.
Nein, das ist nicht ganz richtig. Es gibt von ihr sogenannte Tagebücher, die aber eigentlich Terminkalender sind. Und die dürfen erst 25 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter erscheinen. Die Tochter ist zwar Jahrgang 24, also auch schon ziemlich alt, aber das hat sie aus Gründen der Diskretion so entschieden. Sie wusste ja nicht, dass ihre Tochter auch dieses hohe Alter erreichen wird. Sie wusste auch nicht, dass sie selbst so alt werden wird. Damit hat sie nie gerechnet. Sie sagte schon, mit 35 werde bald sterben. Ich weiß genau, dass ich bald sterben werde. Dieser Terminplaner sagt vor allem eines aus, wie viele Liebhaber sie am Tag hatte. Das hat ihr ältester lebender Enkel Peter Reaver ausgeplaudert. Und das ist mir nun ziemlich schnuppe. Also wie viele Männer sie am Tag vernascht oder konsumiert oder geliebt hat, das ist sekundär. Wenn ich mich nur damit aufhalte, wer das war, dann schreibe ich eigentlich Klatsch in Buchform. Das darum ging es mir nicht. Das bedient den Voyeurismus, aber den zu bedienen, darum ging es mir nicht. Die Frau ist so spannend, da muss ich nicht in die unterste Etage greifen. Vor allem ist für mich eines wirklich richtig Antrieb gewesen beim Schreiben. Ich hatte mir einen Daily Reminder eingerichtet, also so einen Google Alert, was über sie publiziert wird gerade. Und wirklich jeden Tag hatte ich mindestens eine Nachricht, oft waren es 2 oder 3 Nachrichten auf dem Bildschirm, sei es, dass irgendjemand einen neuen Marlene Dietrich Platz eröffnet hat und eine Straße nach ihr benannt hat, sei es, dass wieder mal eine Disseuse männlichen oder weiblichen Geschlechts Marlene Dietrich darstellt, sei es, dass jemand irgendeine Entdeckung gemacht hat aus ihrer Vita, sei es, dass eine Biathlon-Athletin Marlene Dietrich heißt, ja, natürlich bewusst so benannt, weil die Eltern sie verehrt haben. Das war wirklich für mich hochamüsant, wie präsent diese Frau im Gedächtnis der jungen Leute ist, die jetzt unterwegs sind. Und das hat mich auch wirklich so begeistert, dass mir die harte Arbeit sehr viel leichter fiel, denn ich dachte, ich schreibe für Leser, die von dieser Frau mehr wissen wollen.
Alle kennen Marlene Dietrich, Frau Bauer, durch den Film Der blaue Engel und das berühmte Lied Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Diese Reduzierung auf diesen Moment hat sie, glaube ich, nicht so gerne ertragen und gehört später, aber im Bewusstsein der Menschen ist es halt so. Und wir wollen jetzt nicht dieses Stück hören als erste Musik, sondern ein anderes Stück. Sie hat doch auch sehr viel gesungen. Kann man sagen, sie war eine Sängerin oder war sie eine singende Schauspielerin oder eine schauspielende Sängerin oder beides?
Sie wurde in einem Berlin groß, wo es eigentlich dazugehörte, dass eine Schauspielerin singen konnte. Und sie konnte es am Anfang überhaupt gar nicht. Obwohl sie ja Musik studiert hat, zwar nicht an der Musikhochschule, aber als Studentin in Weimar bei einem Professor, der auch an der Musikhochschule unterrichtet hat. Und sie hat Geige gelernt, das dann aufgegeben. Aus den Gründen dieses Aufgebens hat sie einen Mythos gestaltet, der so nicht stimmt, aber sich gut verkauft hat. Sie war sehr musikalisch. Sie gehörte zu den wenigen Stars, die man wirklich mit Noten ausstatten konnte, weil sie vom Platz singen konnte. Und sie hat eigentlich später erst ihre Gesangskunst vervollkommnet und letztendlich ja mit Mitte 50 diese zweite sensationelle Karriere gestartet, in einem Alter, wo andere Hollywood-Stars längst abgetreten waren, und sagte, ganz ehrlich, mache ihr das sehr viel mehr Freude und befriedige sie mehr als die ganze Schauspielerei, weil sie endlich Kontakt zum Publikum hat.
Ja, das ist für die
Und das Lied, was ich ausgesucht habe, das sagt eigentlich etwas aus über ihre zupackende Weise, auf Männer zuzugehen, und die war Wirklichkeit.
Duft aus Blütenkelchen, bin in einen Mann verliebt.
Einen richtigen Mann besingt Marlene Dietrich in diesem Lied von Friedrich Holländer aus dem Jahr 1930. Eva Gesine Bauer, die Marlene Dietrich Biografin, hat es ins Programm genommen in unser Gespräch, weil Marlene Dietrich, das sagten Sie vorhin schon, eine singende Schauspielerin war, weil man als Schauspielerin oder Schauspieler damals gut dran war, wenn man auch singen konnte und das auch rüberbrachte, aber noch mehr, wenn man es vor Publikum auch konnte, also nicht die Distanz des Zelluloidstreifens und der Kinoprojektion dazwischen hatte, sondern auch leibhaftig auftreten konnte. Das war ja zu einem Zeitpunkt, Sie haben es angesprochen, in den 50er Jahren, nachdem sie schon eigentlich gestorben sein wollte, weil sie mit 35 glaubte, das sei es jetzt gewesen. Das war ja nach der Nazizeit. Marlene Dietrich ist emigriert. Was lässt sich dazu sagen? Sie musste ja auch später damit umgehen, mit diesem Problem, wenn sie zurückkehrte nach Deutschland, in das Land, das sie verlassen hatte.
Marlene hat sich selbst interessanterweise als eine unpolitische Frau bezeichnet. Und sie ist ja vor 1933 aus Deutschland ausgereist, einfach weil die Deutschen vergessen haben oder versäumt haben, ihr einen Nachfolgeauftrag an Interessanten zu geben. Die Paramount machte ein großes Angebot, dann sagte sie, gut, dann bin ich weg. Der Mut, mit dem sie als alleinstehende Person dort abhaute, ihren Mann, ihr Kind zurückließ, niemanden dabei hatte als ihre alte Haushälterin, ihr Dienstmädchen, der ist ungeheuer. Und wir verstehen ihn vielleicht ein bisschen besser, wenn wir nicht übersehen, wie das Berlin dieser Zeit war. Mark Twain war in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts in Berlin und sagte, das sei die neueste Stadt der Welt, die er kenne, und er kannte viele Städte und hat den Begriff des Spree-Chicago geprägt. Berlin war eine Stadt, die gut vorbereitet hat für die Vereinigten Staaten. Es gab dort ein komplettes U-Bahn-System, schon als Marlene ein Teenie, ein Kind war. Es gab dort die ganzen progressiven Künstler, die progressive Musikszene. Es gab sogar ein amerikanisches Quartier um den Neulendorfplatz herum. Es wurden amerikanische Anzüge getragen, amerikanische Cocktails gemixt. Es gab nirgendwo auf der Welt mehr Kinos als in Berlin. Das heißt, sie war extrem gut vorbereitet, auch durch ihre Vielseitigkeit, ihren Pragmatismus, ihre Disziplin und ihre Belastbarkeit. Alles Qualitäten, die sie in Hollywood gut brauchen konnte. Aber sie ging mit großer Wehmut. Sie fühlte sich sehr deutsch. Sie fühlte sich auch durch ihre Erziehung ungeheuer der deutschen Kultur verpflichtet. Klassiker lesen gehört ihr in ihrem Elternhaus einfach dazu. Und das blieb auch ihr Leben lang ein ganz wesentlicher Bestandteil des Alltags, sich damit zu befassen und zu lesen, zu lesen, zu lesen, bis ins hohe Alter hinein. Sie hat dann, wie sie sagt, durch eigentlich einen Zufall, als sie nämlich auf dem Dampfer nach Frankreich Hitlers Stimme hörte, gesagt, um Gottes Willen, das ist schrecklich. Und es war die Stimme, nicht was er sagte, hat sie selbst erzählt, sondern wie er es sagte, habe sie so entsetzt, dass sie gewusst hat, dort muss ich weg. Dieser Mann bringt Unheil über die Welt. Für sie ist das natürlich der Anfang eines ungeheuren Dilemmas gewesen, der letztendlich gipfelte darin, dass sie Geld gegeben hat und Engagement gegeben hat für die Feinde ihres Vaterlandes. Dass sie quasi, wie die Deutschen das dann sahen, schuld war, dass Bomben auf Berlin fielen, quasi, dass sie das unterschrieben hat, dass sie dann amerikanische Staatsbürgerin wurde später. Es wurde ihr von vielen als Verrat ausgelegt und obwohl man sie nach Deutschland lockte, ist sie dann, als sie in den 60er Jahren endlich auftrat, vielerorts, nicht überall, angegriffen worden, bespuckt worden, beleidigt worden, herabgewürdigt worden. In der Presse ging eine Schlammschlacht los gegen diese Vaterlandsverräterin. Und das ist eben wirklich erstaunlich, weil es ja nicht 45 oder 46 war, sondern in den 60er Jahren.
Ja, und das hat noch sehr lange. Also ich erinnere mich, dass man den späteren Bundeskanzler Willy Brandt noch, während er kandidierte, diffamiert hat, weil er eben auch ausgewandert, emigriert war nach Norwegen. Mhm. Das haben die Deutschen nicht gefressen. Mhm. Man kann das heute kaum mehr verstehen, dass es einfach verschiedene Strategien gab, dem Nationalsozialismus, diese Ideologie auf eben verschiedene Weise auszuweichen. Das kann man kaum nachvollziehen. Mhm. Thomas Mann, das ist ein anderes Beispiel, der trat ja auch im Goethe-Jahr 1947 in Weimar auf. Und auch das hat man ihm übel genommen. Er nahm den Preis entgegen in Frankfurt und ging dann ins andere Deutschland, in die sowjetische Zone. Es gab ja noch keine DDR. Auch das hat man ihm übel genommen. Das ist sehr eigenartig. Sie sind ja auch Historikerin, Frau Bauer. Wie kann man das erklären?
Vermutlich haben das viele Menschen als ein Schuldeingeständnis empfunden, wenn sie gesagt hätten, ja, ich hätte ja auch Widerstand leisten können. Und dieses Schuldeingeständnis ist vielen schwer gefallen. Dabei halte ich es für eines der wichtigsten Dinge in unserem Dasein, dass wir irren können, dass wir irren dürfen und dass wir ein Irrtum zugeben können. Die Stärke, die dazugehört, ein Irrtum zuzugeben, die hat vielleicht manchen Menschen gefehlt. Aber darüber möchte ich nicht richten, weil ich nicht in diese Situation geraten bin. Und im Nachhinein zu sagen, ich hätte mich anders verhalten, das ist eine feige Nummer.
Sie haben Marlene Dietrich, kann man das so sagen, kennengelernt bei der Arbeit an ihrem Buch durch die Lektüre, durch das Anhören vermutlich aller ihrer Lieder, durch das Anschauen aller ihrer Filme. Das braucht eine gewisse Zeit. Ist Ihre Bewunderung gestiegen? Gibt es Momente in dieser Biografie, wo Sie sagen, das geht eigentlich gar nicht, warum macht die Frau sowas?
Ja, meine Bewunderung ist wirklich mit jedem Monat gewachsen, je mehr ich in ihre Vita eingestiegen bin. Zugleich wuchs mein Mitleid mit ihr. Sie selbst hat sich schon in ganz jungen Jahren als einsam bezeichnet und ich dachte erst, das kann doch gar nicht wahr sein. Das Buch heißt deswegen Einsame Klasse, weil sie eben diese große Klasse besaß und vielleicht der einzige deutsche Weltstar geblieben ist, weil sie so viel Haltung besaß. Haltung ist sicher das wesentliche Wort, um ihren Charakter zu verstehen. Und auf der anderen Seite war sie wirklich einsam, selbst inmitten ganz vieler Menschen. Zum einen, weil sie sich unverstanden fühlte und es auch gewesen war. Sie hat sich auch wirklich nie mit der amerikanischen Kultur angefreundet, im Gegensatz zu ihrer Tochter. Sie mochte weder das amerikanische Essen noch den amerikanischen Lebensstil noch die amerikanische Sprache. Sie fühlte sich als eine Fremde und ist es natürlich dann auch entsprechend lange geblieben. Aber sie war auch einsam in anderer Hinsicht. Sie hat ja nun einen Ehemann gehabt, der sein Leben lang, er starb vor ihr, ihr Ehemann blieb, ein Freund war, aber letztendlich doch ein sehr schwacher und nicht hilfreicher Mann. Sie war auch einsam mit ihren ganzen Liebhabern, denn wir wissen das ja, wenn man von einem Liebesabenteuer ins nächste flieht, dann ist es eigentlich nichts anderes als die Angst, sich selbst zu begegnen und sich mit der eigenen Einsamkeit auseinanderzusetzen. Das hat sie versucht zu vermeiden, es gelang ihr natürlich nicht. Ihr großes Drama aber war ihre Tochter. Sie hatte gedacht, das ist der Mensch, der mich garantiert immer lieben wird. Und sie hat ihre ganze Liebe auf dieses Kind geworfen, aber das Kind war nicht imstande, diese Liebe zu erwidern. Das war wohl die größte lebenslange quälende Einsamkeit ihrer Existenz, denn sie hat das natürlich irgendwann erkannt, dass dieser Wunsch, dieser tiefe, große Lebenswunsch nicht in Erfüllung geht.
Diesen Gefallen tun Kinder ihren Eltern nicht allzu häufig, dass sie so werden, wie die Eltern das wollen. Und die Eltern eigentlich nur eins wollen, gerade in so einer exponierten Position, denke ich, dass die Kinder auf ihre Art glücklich werden, ihren Weg machen. Das ist das Beste, was man schaffen könnte.
Das hat sie gar nicht sabotiert. Sie hat durchaus ihre Tochter gefördert. Sie war sehr stolz auf ihre Tochter und hat also es mit Interesse und mit Leidenschaft verfolgt, dass Maria zum Fernsehen ging, für sie ein obstruses Medium, mit dem sie ganz wenig anfangen konnte, und hat sämtlichen Freunden begeistert geschrieben, wie großartig sie ist und wie gut sie im Fernsehen wirkt. Sie hat durchaus ihre Tochter gefördert, aber diese Tochter konnte ihre Mutter nicht lieben. Das ist nachvollziehbar, aber es ist eben die Tragik ihres Lebens.
Jetzt hören wir einen kurzen Ausschnitt aus Igor Strawinskys Sacre du Printemps, ein Skandalstück aus dem Jahr 1913, in einer Aufnahme unter Leitung von Leonard Bernstein. Haben Strawinsky und Bernstein etwas mit Marlene Dietrich zu tun oder mit Ihnen persönlich, Frau Bauer?
Marlene Dietrich hat diese Musik zum ersten Mal in den USA gehört. Strawinsky war ja dann auch in Hollywood. Sie hat ihn auch kennengelernt persönlich. Und sie war hingerissen von dieser Musik. Und das finde ich doch eine ganz enorme Sache, dass eine Filmschauspielerin, der man diesen musikalischen Geschmack nicht zutraut, schreibt, das ist das Beste an Musik, was es überhaupt gibt. Strawinskys Sacre ist auch ein Stück Paris. Und Paris war dann die Stadt, in der Marlene Dietrich leben und sterben sollte, die für sie immer eine große Bedeutung besaß. Sie liebte auch die französische Sprache. Und für mich persönlich ist sowohl der Sacre, den ich als ganz junge Frau, als Studentin noch, in der Béjart-Inszenierung sah, eins der eindrücklichsten Bühnenerlebnisse meines Daseins. Und Bernstein ist vielleicht der Grund, dass ich mich so intensiv mit Musik befasse, weil er der am meisten charismatische Musikvermittler war, von dem ich je etwas gehört oder gelesen habe.
Le Sacre du Printemps, ein kurzer Ausschnitt aus diesem Skandalballett, jedenfalls war es bei seiner Uraufführung im Jahr 1913 in Paris, eines von Igor Strawinsky unter Leitung von Leonard Bernstein, diese Aufnahme. Eva Gesine Bauer hat sie sich ausgesucht in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie haben uns erzählt, Frau Bauer, dass Marlene Dietrich, über die Sie gerade eine Biografie veröffentlicht haben, diese Musik besonders liebte. Ja, das ist unbequeme Musik, das ist keine Unterhaltungsmusik, wo man diese Art Kunst, die Marlene Dietrich ja auszeichnet, eher hinschiebt. Kann man denn überhaupt etwas über ihre musikalischen Vorlieben sagen? Kam sie vielleicht mehr auf die Texte an oder auf die Melodien?
Ihr kam es natürlich sehr auf die Texte an, aber das Berlin, in dem sie ihre ersten Bühnenerfahrungen machte, das war natürlich ein vor Musik vibrierendes Berlin, vor allem dank der vielen jüdischen Musiker. Marlene selbst hat da gar nicht drüber nachgedacht, ob das Juden waren oder nicht, das war dir völlig egal. Leute wie Holländer, die sie ein Leben lang begleitet haben, oder wie Mischa Spoljanski, die waren so genial, oder auch Kurt Weill, der ja auch nach Amerika emigriert ist, dass sie wirklich etwas in Gang gesetzt haben, wie es später nie mehr in Berlin und in Deutschland der Fall war. Gleichzeitig in ganz unterschiedlichen Etablissements, in ganz unterschiedlichen Intentionen, in Singspielen auf der Bühne, in Theaterstücken mit Musik, in Filmmusiken, alles auf höchstem Niveau. Da waren die Comedian Harmonists unterwegs, da waren Chansonniers und Chansonnières unterwegs, da gab es die Süßen der ganzen Bandbreite. Und Marlene hat natürlich dort sehr viel gelernt, wie man Text gut spricht, wie man Text transportiert, und hat es aber bis an ihr Karriereende mit Mitte 70 immer wieder verfeinert und korrigiert. Sie hat mit dieser Perfektion auch gerade die Performance-Branche begeistert. Auch noch im hohen Alter hat sie gesagt, das gibt's gar nicht, wie dieser Auftritt durchgearbeitet ist. Sie war ein Probentier. Ohne Proben etwas zu machen, war für sie undenkbar. Und sie ist wirklich in einer Welt groß geworden und aufgewachsen, wo das musikalische Niveau in allen Sektoren ungeheuer hoch war. Sie hat aber auch sehr viel klassische Musik gehört, hatte da, wie gesagt, einen außergewöhnlichen Geschmack. Ravel und Debussy gehörten zu ihren ganz großen Hausheiligen. Sie hat auch Mozart gehört. Einen gängigen Geschmack hat sie nie gepflegt und hat den Komponisten, die ihr gut taten, wie Holländer, immer die Treue gehalten. Auch Mischa Spoljanski, der zu den vielen tragischen Erscheinungen gehört, deren Karriere durch die Emigration einbrach und nicht mehr zu reparieren war. Er ist nach London gegangen, sie hat immer die Nähe zu ihm gesucht, aber die Karriere war halt vorbei. Holländer hat es in Amerika auch nicht wirklich geschafft, Fuß zu fassen. Marlene hat aber immer wieder diese Freunde zu sich herangezogen und den Kontakt zu ihnen nie aufgegeben.
Wenn man das Namensregister ihres Buchs liest, um solchen Gestalten auf die Spur zu kommen, solchen Künstlern, da gibt es Leute wie Swjatoslaw Richter, ein berühmter russischer Pianist. Da gibt es den Jacques Lussier, der mit Play Bach nach dem Krieg in den, man war das 60er Jahren, groß rauskam. Das vermutet man doch alles. Und das ist nicht nur, weil sie irgendwelche Vergleiche ziehen mit diesen Musikern, sondern die hat die getroffen.
Und sie hat sie getroffen und sie ist auf sie zugegangen. Swjatoslaw Richter habe ich selbst noch oft gehört. Meine Mutter war Zeit ihres Lebens eine Swjatoslaw Richter Verehrerin. Und er hat ja in seinen letzten Lebensjahren seine Publikumsangst nicht mehr zurückhalten können und spielt dann immer in entlegeneren Orten. Er hat dann in irgendwelchen Rosenheimer Kulturplätzen gespielt oder in irgendwelchen Altersheimen, in wirklich unmöglichen Orten. Ja, die haben
dieses Festival in Frankreich gehabt, in irgendeiner Scheune auf dem Land.
Ja, also entlegen, so weit weg, wie es nur sein konnte, das war ihm das Liebste. Und 92, als Marlene starb, war er in Bayern unterwegs mit seinem Agenten Hörtnagel. Und er hörte von Marlene Dietrichs Tod. Und sie haben sich persönlich kennengelernt, in Schottland wohlgemerkt, ganz exotisch. Und er rief Hörtnagel an und sagte, ich möchte ein Gedächtniskonzert von Marlene Dietrich machen. Hörtnagel hat blitzschnell reagiert und es gelang ihm, in der Münchner Universität Platz zu kriegen. Und dieses Konzert habe ich gehört. Swjatoslaw Richter war das Gedenken an Marlene so wichtig, dass er gesagt hat, ich schreibe das Programm um. Es wurde dann sein handschriftliches Programm kopiert und verteilt. Und das war meine erste Begegnung mit der Tatsache, dass Swjatoslaw Richter und Marlene Dietrich sich kannten, weil das war nirgendwo nachzulesen, überhaupt nirgendwo. Es steht auch in keiner Biografie bis jetzt. Das war bei ihr ein Indiz ihrer großen Fähigkeit, Qualität zu erkennen. Die hat sie in allen Bereichen ausgezeichnet.
Und Jacques Lussier, was war mit dem? Play Bach, der Bach-Stückchen anfing auf dem Klavier zu spielen und nach 10 Takten bog er in halt die Improvisation und später auch in Arrangements, die feststanden, die er immer gespielt hat, um. Was hat
sie ist als schon alternde Diseuse mit denen aufgetreten und hatte auch gar keine Berührungsängste, mit völlig neuen Leuten, die eine Generation jünger waren, auf die Bühne zu gehen. Die wusste gar nicht, was auf sie zukommt, aber sie hat es einfach riskiert.
Aber sie hat keinen Bach gesungen dazu.
Nein.
Man kennt ja einen Film, wo Zara Leander Buß und Reue aus der Matthäus-Passion
grauenvoll
singt.
Grauenvoll,
ja. Aber halt auch sehr typisch für die Zeit. Das hat sie nicht gemacht.
Nein, sie hatte eben guten Geschmack im Gegensatz zu Zara Leander. Sie hatte in jeder Hinsicht Stil. Nicht nur modisch, sie hatte auch musikalisch, charakterlich und was die Lektüre angeht, sie hatte in allem ungeheuer guten Stil. Und sie hat ja auch, als sie die Beatles kennenlernte bei einem Konzert in London, sofort mit denen gelacht und geschäkert und die waren ganz beeindruckt. Und obwohl sie ein bodenlanges, ziemlich spießiges Kleid trug, sie meinte wohl, das sei sie da diesen Royals, die im Publikum saßen, schuldig, hat hinterdrein John Lennon gesagt, diese Beine werde er nie vergessen. Also,
sie haben dafür lange Haare.
Ja, sie hat offenbar den Beatles suggeriert, ihre Beine gesehen zu haben, obwohl sie nur einen bodenlangen Rock zu Gesicht
bekam. Das ist vielleicht die Faszination der Jugend, der man begegnet, wenn man als eine, wie Sie sagen, einsame, älter werdende Frau, die das auch spürt, dass sie älter wird, hängt man sich lieber an die Jugend als an Gleichaltrige. Also man geht nicht ins Altenheim, sondern...
Sie hat sich eigentlich nie an jemanden gehängt. Sie war so unternehmungslustig, dass sie ja auch im Alter noch sehr junge Liebhaber hatte. Ne? Ihre Ausstrahlung war einfach nie alt. Ihre Wissbegierde, ihre Neugierde, ihre Einstellung, nie wehleidig zu sein, das hat den jungen Leuten einfach gefallen. Das hat sie beeindruckt. Auch als sie in Warschau gesungen hat, haben sich die jungen Leute um sie geschart. Es war ihr Wesen, das überzeugt hat. Sie ist nicht den Jungen nachgerannt und hat gesagt, ich muss jetzt Jugend haben, sondern sie hat wirklich in ihrer Ausstrahlung bis in die letzten Karrierejahre hinein etwas besessen, was der Jugend etwas zu sagen hatte. Die haben von ihr profitiert.
Vorhin ist der Name Kurt Weill gefallen, Frau Bauer. Jetzt hören wir ein Stück von Kurt Weill, Drei-Groschen-Oper, Mac the Knife. Lotte Lenya singt und Louis Armstrong, Satchmo ist auch zu hören. Konkurrenten oder Freunde von Marlene Dietrich?
Das ist eine ganz entlegene Geschichte, die ich zum ersten Mal aufgearbeitet habe. Marlenes Traum war es, mit Kurt Weill etwas zusammen zu machen. Sie hatte, wie gesagt, einen sehr guten Geschmack. Und es wäre mehrere Male fast dazu gekommen. Es ist immerhin ein Lied entstanden, eigentlich sogar zwei. Das zweite ist Fragment geblieben für Marlene, die sie auch eingesungen hat in Paris. Aber ein späteres Großprojekt, nämlich ein Musical mit Marlene durchzuziehen, scheiterte. Und Kurt Weill hat sie mit Lotte Lenya darüber ausgiebig ausgetauscht. Da zeigt sich mal wieder die Größe von Marlene. Sie hatte nämlich eine Eigenschaft, die sehr selten ist. Sie hatte zwar ein ganz gutes Gedächtnis, aber sie war nie nachtragend. Marlene und Kurt Weill haben sich verkracht über diesem gescheiterten Musical-Projekt. Sie hat ihm nämlich abgesagt und er sagte, blöde Kuh. Hat schlagartig schlecht über sie geschrieben, obwohl er sich vorher für sie begeistert hat. Natürlich auch aus seiner tiefen Enttäuschtheit heraus. Aber als dann Lotte Lenya in New York auftrat und dringend Unterstützung brauchte, hat Marlene ihr die gegeben. Hat sie sowohl bei ihrem Agenten als beim Publikum so richtig ganz nach oben gepusht durch ihren Applaus, durch ihre Präsenz. Lotte Lenya war völlig fassungslos und schrieb ihrem Mann, was hat sie da für mich getan? Das ist einfach großartig. Du weißt gar nicht, wie viel das bedeutet hat, dass sie da war, wie sie da war, was sie gesagt hat, was sie getan hat. Das ist eben so ein Wesenszug von Marlene, um den es mir geht. Und den finden wir gerade bei Stars selten. Dieses Fördernde, wirklich etwas für andere tun. Und das war ihr ein großes Anliegen. Und ihre ganze Existenz wurde davon getragen, so narzisstisch sie in vielem war und so egoistisch sie auch in vielem war. Das gehört sicher zu diesem Beruf dazu. Hat sie dennoch wirklich sich beide Beine oft ausgerissen, um anderen zu helfen und in die richtigen Kontakte zu vermitteln und ihre Beziehung auf diese Weise zu nutzen.
Look, there goes Mac the Knife.
Shark has a pretty teeth, dear.
And he shows them pearly white.
Kurt Weill, Drei-Groschen-Oper. Ein Hit der 20er Jahre mit Lotte Lenya und Satchmo Louis Armstrong. Doppelkopf in HR2 Kultur mit Eva Gesine Bauer, die in diesen Tagen eine Marlene Dietrich-Biografie veröffentlicht. Wir haben eingangs, Frau Bauer, auf Ihre Doppelexistenz, eine literarische Doppelexistenz hingewiesen. Sie schreiben gut lesbare Biografien mit wissenschaftlichem Anspruch über Persönlichkeiten, die sich nicht unterkriegen lassen, wie Sie sagen, und unter anderem Namen Romane, ebenfalls über real existierende Persönlichkeiten. Sie heißen dann Lea Singer. Ebenfalls vor kurzem ist unter diesem Namen ein Buch mit dem Titel Poesie der Hörigkeit erschienen. Es geht um die schwierige Person des Dichters und Analytikers Gottfried Benn und seine Beziehung zur Familie des Dramatikers Karl Sternheim, insbesondere zu dessen Tochter Mopsa Sternheim. Wie sind Sie auf diesen Stoff gekommen?
Ich bin lesend auf Sie gestoßen und habe vor 7 Jahren mich zum ersten Mal intensiv mit Mopsa Sternheim befasst. Ich kann das insofern genau nachvollziehen, als ich noch die Korrespondenz mit der Leiterin der KZ-Gedenkstätte in Ravensbrück in meinen Unterlagen habe und mit ihr mich ausgetauscht habe über diese dort mal gefangene Mopsa Sternheim. Auch bei ihr war der Beweggrund, mich mit ihr zu befassen, wieder, dass sie eben kein Opfer werden wollte, obwohl die Gefahr groß war. Diese ungeheure Stärke dieser Person, obwohl sie so viel litt. Mich hat auch natürlich fasziniert, dass ihr Leben ein halbes Jahrhundert umschreibt, das sehr spannend ist, und dass sie mit Gottfried Benn diese ganz eigentümliche Beziehung verbunden hat. Der Nachteil beim Sachbuch ist ja, das ich normalerweise schreibe, dass die Information keine Erfahrungen vermitteln kann. Ich möchte natürlich auch Erfahrungen vermitteln. Das kann ich nur im Roman oder in der Erzählung. In diesem Roman geht es eben um die emotionale Erfahrung einer Abhängigkeit. Sie als Hörigkeit zu bezeichnen, ist vielleicht zu stark. Deswegen heißt es auch die Poesie der Hörigkeit. Denn es war vor allem das, was Gottfried Benn gemacht hat, an dem Mopsa Sternheim ein Leben lang hing, natürlich auch an ihm als Person. Denn er bedeutete für diese junge Frau Halt, Struktur, Verlässlichkeit, alles, was in ihrem Leben fehlte. Dass er das nicht bieten konnte oder ihr nicht bieten wollte, ist ein anderes Thema. Aber dass sie imstande war, zu reflektieren über diese Form der Abhängigkeit und auch darüber, wie sie diesen Mann geliebt hat, obwohl sie seine Schwächen, sein politisches Versagen, sein Umfallen, seine Unaufrichtigkeit durchschaut hat und dennoch ihm diese tiefe Zuneigung bis an ihr Lebensende, sie ist jung gestorben, bewahrte.
Sie verzeihen mir sicher die Frage, warum braucht man für Sie persönlich, Frau Bauer, um diese beiden Seiten abzubilden, dessen, was man schreiben kann, es gibt ja auch noch mehr, warum braucht man dann zwei namentliche Existenzen und auch sogar zwei Verlage? Warum nähern Sie sich dem einen Sujet unter dem Namen A und dem anderen unter dem Namen B an und verkaufen das auch unter diesen Namen?
Als ich vor 16, 17 Jahren meinen ersten Roman herausgebracht habe, hatte ich unglaubliche Angst davor, dass ich das nicht kann. Und es gibt bestimmte Dinge, die ich in meinem Leben nie tun werde. Ich werde bestimmt nie ein Gedicht schreiben. Ich finde, Lyrik ist das schwierigste Metier überhaupt. Umso mehr hat es mir Freude gemacht, mich der Lyrik zu nähern als Erzählerin in diesem Roman, diesem sehr emotionalen Roman. Ich wollte mir das Recht, die Möglichkeit vorbehalten, mich wieder zurückzuziehen. Und zweitens wollte ich gar nicht in Erscheinung treten. Beim ersten Roman ging das erstaunlicherweise glatt. Es kam überhaupt gar niemand dahinter, wer ich war. Es wurden Mutmaßungen angestellt, aber niemand kam dahinter. Es stand eine völlig zusammengelogene Biografie im Deckel. Der Verlag hielt dicht. Heute in Zeiten des vibrierenden Internet wäre das sicher schwierig oder unmöglich. Damals ging das. Und beim zweiten Roman hat mich aber der Verlag dann eigentlich fast genötigt, in Erscheinung zu treten und sagte, man braucht ein Gesicht zu einem Namen. Man braucht ein Gesicht zu einem Roman. Das habe ich eigentlich nicht unterschrieben. Ich habe mich trotzdem gefügt. Da setzt man natürlich am kürzeren Hebel. Es gibt genug Gesichter und es gibt einprägsamere Gesichter als meines. Also ich halte es für durchaus verzichtbar, dass die Leser wissen, wie ich aussehe. Aber nun ist es eben geschehen. Ich war dann der Ansicht, es sei obsolet, weiterhin zwei Namen zu führen. Aber da nun wiederum waren meine lieben Verleger anderer Ansicht. Aus gutem Grunde, sie sagen, für den Buchhandel ist es viel einfacher, wenn sie sagen, das ist Lea Singer und das ist Eva Gesine Bauer. Und sie wissen, in der einen Packung ist ein Roman und in der anderen ist ein Sachbuch. Mir
das
hilft
hat
diese
mit Marken zu tun, mit Markenstrategien.
Wenn Sie so wollen, ja. Ich lehne das nicht ab, ich bin ein Pragmatiker. Und mir selbst ist es eigentlich sehr wichtig, weil ich beim Romanschreiben etwas erwerbe, was ich beim Sachbuchschreiben nicht gewinne. Das Sachbuchschreiben macht mich vielleicht wissender. Ich habe nachher mehr Fakten im Hirn und kenne mich in neuen Welten besser auf, die ich vorher nicht betreten habe. Das macht mir Freude, es tut mir gut, tut meine Hirnmuskulatur gut. Aber ich entwickle mich nicht weiter. Die seelische Weiterentwicklung geschieht nur durch einen Roman. Und eigentlich ist es so wie ein gutes Konzert. Für mich ist ein Konzert dann gut, wenn ich es als eine andere verlasse, als ich es betreten habe. Und für mich ist ein Roman, den ich lese, auch dann gut, wenn ich hinterdrein verändert bin. Das kann ein Sachbuch nicht leisten. Es kann mich aufklären, aber es kann nicht emotional etwas in mir verändern. Und das Schöne ist, dass man als Autor eines Romanes dasselbe auch erlebt. Ich träume nie von meinen Helden im Sachbuch. Ich habe nie von Marlene geträumt. Ich habe von Mopsa dauernd geträumt.
Sie verlassen ein Konzert im besten Falle anders, als Sie reingehen. Das ist der Wunsch, glaube ich, vieler Musikfreunde, weshalb Sie ins Konzert gehen. Aber es passiert leider nicht immer. Sie haben zum Schluss dieser Sendung Fasil Say mitgebracht, der einen Satz aus einem Mozart-Klavierkonzert spielt, einen langsamen Satz. Haben Sie ein Konzert mit Fasil Say gehört, aus dem Sie anders raus sind, als Sie reingegangen sind?
Als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, war das ein ungeheures Erlebnis. Denn schon wie er am Flügel sitzt, war für mich ganz unerwartet. Wenn er nicht spielt, sitzt er irgendwie zusammengefallen da und schaut mit einem nahezu blöden Ausdruck gedankenverloren ins Publikum. Weil er ganz bei sich ist. Ihn interessiert gar nicht, wie er ausschaut, wie er wirkt. Der kann sich völlig vergessen. Und das hat mich tief beeindruckt. Er ist eine große Persönlichkeit, eine streitbare, eine mutige Persönlichkeit. Das wiederum passt zu Marlene Dietrich, das passt vor allem auch zu Mopsa Sternheim, die eine sensationell mutige Frau gewesen ist. Ich glaube, ein Mensch ist nicht unwissend, wenn er nichts weiß, sondern wenn ihm die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis fehlt. Und dieser Fasil Say ist ein Musiker, der sehr viel Selbsterkenntnis besitzt. Das beeindruckt mich tief.
Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Eva Gesine Bauer, Marlene Dietrichs Biografin und zugleich mit Lea Singer, der Romanautorin, die dieses wunderbare Buch über Mopsa Sternheim geschrieben hat und die Fasil Say so bewundert, unter anderen Künstlern, nehme ich mal an. Es gibt ja sehr viele Künstler, sehr viele Persönlichkeiten, die uns unvergessliche Musikerlebnisse bereiten. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.